herzlich willkommen beim ersten KI-generierten Kunst-Podcast
Deep Dive Art. Wir sprechen über ein Werk, eine Künstlerin
oder einen Künstler.
Werke von überragender Bedeutung in der Kunstgeschichte.
Von der Renaissance und früher bis heute.
Immer kurz, immer fundiert, immer aber auch überraschend.
Wer uns hört, sieht anders auf die Werke.
Und in den Shownotes zu jeder Sendung gibt's weiterführende Links.
Zum noch schlauer werden.
Genau.
Aber jetzt geht's los.
Deep Dive Art.
Hallo und willkommen zu unserer heutigen Erkundung. Wir nehmen uns heute ein einzelnes Kunstwerk vor, ein Stillleben, das es wirklich in sich hat.
Hallo, auch von mir.
Das passt auch gerade wunderbar, denn falls du es noch nicht mitbekommen hast, im Städelmuseum in Frankfurt läuft aktuell eine große Ausstellung zu Karl Tschuch. Vielleicht ja eine Anregung.
Absolut, sehr sehenswert.
Wir haben hier eine sehr detaillierte Analyse zu seinem Stillleben mit Äpfeln, Weinglas und Zinnkrug vorliegen. Unsere Mission heute ist es, dieses Gemälde gemeinsam, Schicht für Schicht zu entschlüsseln.
Mhm.
Wir wollen dir helfen, es wirklich zu sehen und zu verstehen, auch und gerade, wenn du es jetzt nicht direkt vor Augen hast. Es soll eine Art Schule des Sehens werden.
Ein schöner Gedanke.
Lass uns das mal angehen. Was war denn dein allererster Eindruck, als du dich intensiver mit diesem speziellen Bild beschäftigt hast? Mal so abseits der reinen Beschreibung der Gegenstände.
Mein erster Gedanke war Stille. Aber nicht einfach nur Ruhe, sondern eine fast meditative, wirklich konzentrierte Stille.
Okay.
Da sind diese alltäglichen Dinge, Äpfel, Glas, Krug, auf einem weißen Tuch. Aber die Art, wie sie arrangiert sind, die wirkt alles andere als zufällig. Es ist eine unglaublich ehrliche, fast schonungslos genaue Beobachtung.
Mhm.
Gerade weil Shushi auf große Effekte verzichtet, entfaltet das Bild eine intensive Wirkung. Es hat was von leiser Melancholie, finde ich, aber gleichzeitig spürt man eine tiefe Wertschätzung für das ganz Gewöhnliche, das hier fast feierlich präsentiert wird.
Interessant, dass du die Melancholie ansprichst. Ich sehe auch diese Ruhe, aber für mich entsteht gleichzeitig eine spürbare Spannung.
Ach ja?
Vielleicht durch das Spiel von Licht und Schatten, durch die Art, wie die unterschiedlichen Materialien fast greifbar werden. Es ist diese Mischung aus Alltäglichkeit und doch einer gewissen Dramatik im Kleinen, die mich sofort gepackt hat.
Ja, das stimmt, das kann ich nachvollziehen.
Es zwingt einen förmlich langsamer zu werden und, genauer hinzusehen.
Genau.
Lass uns das mal systematisch aufdröseln. Wie baut Tschuch die Szene auf? Die Komposition wirkt ja sehr überlegt, aber nicht streng geometrisch, oder?
Das ist richtig beobachtet. Nein, es ist keine starre Symmetrie. Der Bildraum ist aber sehr klar gegliedert. Stell dir vor, im Vordergrund breitet sich dieses weiße Tuch aus, fast wie eine kleine Landschaft, mit Hügeln und Tälern durch die Falten.
Mhm.
Das schafft schon Bewegung und eine räumliche Tiefe. Die Objekte, die Gruppe der Äpfel, das Weinglas, der Zinnkrug, sind dann leicht nach hinten versetzt darauf platziert, aber eben nicht in einer Reihung, sondern leicht gestaffelt.
Dadurch wirkt es lebendiger, nehme ich an. Wie so eine zufällige Anordnung, die aber doch komponiert ist.
Genau, es vermeidet jede Künstlichkeit einer Paradeaufstellung. Und die Art, wie er den Blick lenkt, ist auch raffiniert. Die Tischkante, also der Horizont des Tuchs, liegt relativ niedrig im Bild.
Ah, okay.
Das führt dazu, dass unser Blick über diese weiße Fläche hinweggleitet, hin zu den Objekten im Mittelgrund. Besonders das Glas und der Zinnkrug ziehen durch ihre glänzenden Oberflächen und Lichtreflexe die Aufmerksamkeit auf sich.
Verstehe.
Es entsteht eine Balance zwischen Vorder-, Mittel- und Hintergrund durch diese Überlagerungen. Kein Objekt steht isoliert da, alles kommuniziert sozusagen miteinander im Raum.
Okay, die Anordnung zieht uns also ins Bild hinein. Aber was ist mit den Farben? Du erwähntest schon die gedämpfte Wirkung. Das Weiß des Tuchs scheint ja fast zu leuchten, aber der Rest wirkt eher, zurückhaltend.
Absolut. Tschuch ist hier kein Kolorist im Sinne leuchtender, bunter Farben. Er arbeitet mit einem sehr gedämpften, tonigen Kolorit, wie man sagt.
Tonig.
Ja, also die Tonwerte sind ihm wichtiger als die reine Buntheit. Das Weiß des Tuchs, das übrigens auch nicht einfach nur weiß ist, sondern viele feine Grauabstufungen und Schatten enthält, bildet einen starken Kontrast zum sehr dunklen, fast undefinierten Hintergrund. Und die Äpfel haben diese satten, erdigen Töne.
Bei den Äpfeln lohnt sich wahrscheinlich ein genauerer Blick, oder? Die sind ja nicht einfach nur rot oder grün gemalt.
Ganz und gar nicht. Das ist faszinierend. Man sieht in den Äpfeln subtile Übergänge von gelb-grün über orange bis zu einem tiefen, satten Rot. Und Schuck modelliert sie mit winzigen Schattenpartien und kleinen, aufgesetzten Lichtreflexen.
Aha.
Das macht sie unglaublich plastisch. Fast als könnte man ihre Rundung mit den Händen fühlen. Die Malweise wirkt hier fast tastend, als hätte er die Form mit dem Pinsel nachgefühlt und Schicht für Schicht aufgebaut.
Und das Licht, das diese Form ja erst sichtbar macht, woher scheint das zu kommen? Das ist ja oft der Schlüssel bei solchen Stillleben.
Das Licht kommt ziemlich klar von links oben. Man erkennt das gut an den helleren Zonen auf dem Tuch und den Schatten, die die Objekte werfen. Zum Beispiel die weichen Schatten direkt unter den Äpfeln, die sie auf dem Tuch verankern.
Ja, stimmt.
Auch die Glanzlichter auf Glas und Krug bestätigen diese Lichtrichtung.
Das erklärt dann auch diese prominenten Lichtflecken auf dem Tuch und die fast blendenden Reflexionen auf dem Krug und dem Glas. Man könnte fast sagen, das Licht selbst ist hier ein Hauptakteur, oder? Dieses Spiel von hell und dunkel auf verschiedenen Oberflächen.
Das trifft es sehr gut. Dieses Zusammenspiel ist absolut zentral für Schuch. Er ist ein Meister der sogenannten reinen Tonmalerei. Das ist ein wichtiger Begriff hier.
Reine Tonmalerei.
Genau. Es geht ihm weniger um die Buntheit, also den Farbton an sich, als vielmehr um die Tonwerte. Die Abstufungen von Helligkeit und Dunkelheit innerhalb einer Farbe oder im Verhältnis verschiedener Grau- und Brauntöne zueinander. Es ist die Kunst, allein durch Hell-Dunkel-Kontraste und feine Übergänge Volumen, Raum und Atmosphäre zu schaffen.
Also, wenn ich das richtig verstehe, ist es eine ziemlich anspruchsvolle Technik. Man verzichtet quasi auf die plakative Wirkung von Farbe und konzentriert sich auf die subtilen Nuancen des Lichts.
Genau das ist der Punkt. Es ist enorm schwierig. Es bedeutet, auf die einfache Verführung durch leuchtende Farben zu verzichten und stattdessen die Form und die Atmosphäre rein aus den Werten von Licht und Schatten herauszuarbeiten.
Puh.
Stell dir vor, du müsstest ein Musikstück nur mit Variationen der Lautstärke komponieren, ohne unterschiedliche Melodien oder Instrumente zu nutzen. Das erfordert unglaubliche Kontrolle und ein extrem geschultes Auge.
Okay. Das ist ein gutes Bild.
Das Zusammenspiel der matten, lichtschluckenden Oberfläche der Apfelschale mit den glänzenden, spiegelnden Oberflächen von Metall und Glas ist brillant dargestellt. Das ist wirklich, wie du sagtest, eine Schule des Sehens. Er zeigt uns, wie Licht Materie enthüllt und formt.
Und diese unterschiedlichen Materialien, die auf das Licht reagieren, die spürt man ja förmlich beim Betrachten. Das weiche, schwere Tuch, die feste Rundung der Äpfel, das kühle, glatte Metall des Kruges. Man kann die Texturen fast, fühlen.
Das ist seine technische Virtuosität in Reinform. Er differenziert die Stofflichkeit, also die Oberflächenbeschaffenheit, unglaublich präzise. Das Tuch wirkt weich, vielleicht Leinen oder Baumwolle, mit glaubwürdigen, schweren Falten und feinen Schatten darin. Die Äpfel haben dieses pralle Volumen, wirken fest und saftig. Das Glas ist durchscheinend, fast transparent, aber eben nicht perfekt. Man ahnt leichte Verzerrung durch die Dicke des Glases und sieht die eingefangenen Spiegelungen. Und dann der Zinnkrug. Kühl, hart, glatt, eine Metalloberfläche, die das Licht und diffuse Farben der Umgebung einfängt und reflektiert.
Es ist wirklich erstaunlich, wie er durch diese hypergenaue Beobachtung und Wiedergabe ein an sich unspektakuläres Arrangement Obstgeschirr auf einem Tuch so fesselnd macht. Es sind ja wirklich ganz alltägliche, fast banale Gegenstände.
Ja, absolut.
Das führt uns zur inhaltlichen Ebene. Okay, es ist nur ein Stillleben. Keine große historische Schlacht, keine mythologische Szene. Aber steckt da mehr dahinter als nur die Abbildung von Äpfeln und Geschirr? Oder ist es vielleicht gerade die Reduktion auf diese einfachen Dinge, die eine Bedeutung trägt?
Stillleben sind selten nur das, was sie auf den ersten Blick zu sein scheinen. Besonders in dieser Zeit der künstlerischen Neuorientierung. Man kann hier durchaus übergeordnete Themen herauslesen.
Zum Beispiel?
Naja, die Äpfel als organische, verderbliche Früchte sind natürlich ein klassisches Motiv, das auf die Vergänglichkeit des Lebens, auf den Kreislauf von Werden und Vergehen hinweisen kann. Ein Vanitas-Gedanke, wenn auch sehr dezent formuliert.
Ah, Vanitas, ja.
Dieser Eindruck wird verstärkt im Kontrast zum anorganischen, beständiger wirkenden Glas und Metall des Kruges. Das Vergängliche trifft auf das Dauerhaftere sozusagen.
Und die Auswahl der Objekte selbst? Du sagtest alltägliche Dinge. Keine kostbaren Silberpokale, keine exotischen Früchte, wie man sie aus barocken Stillleben kennt.
Genau das ist signifikant. Schuch wählt bewusst einfache, preiswerte Alltagsgegenstände. Ein schlichter Holztisch, den man kaum sieht, ein weißes Tuch, gewöhnliches Obst, ein einfaches Trinkglas, ein Zinnkrug, wie er vielleicht in vielen Haushalten stand.
Und was sagt uns das?
Das kann man als eine bewusste Geste lesen. Eine Wertschätzung des Gewöhnlichen, des Alltäglichen erscheint uns zu sagen, schaut her, auch in diesen unscheinbaren Dingen liegt eine eigene Würde, eine ästhetische Qualität, die es wert ist, mit höchster malerischer Konzentration erfasst und betrachtet zu werden.
Also fast eine Art Demokratisierung des Motivs. Weg vom Prunk, hin zur Schönheit im Einfachen.
Das kann man so sehen, ja. Es ist eine Abkehr von der akademischen Hierarchie, die dem Stillleben lange einen niedrigen Rang zugewiesen hat.
Okay.
Darüber hinaus wird aber, wie wir schon beim Licht- und der Tonmalerei gesehen haben, die Malerei selbst zum Thema. Das Bild reflektiert über seine eigenen Mittel. Es geht nicht nur darum, was dargestellt ist, sondern ganz zentral darum, wie es dargestellt ist. Wie Malerei Licht, Form, Textur und Raum auf der zweidimensionalen Fläche erzeugen kann.
Mhm.
Es ist also auch eine Reflexion über Wahrnehmung und Abbildung. Und natürlich kann man es auch als Einladung zur Kontemplation verstehen. Die Stille der Szene soll sich auf den Betrachter übertragen, ihn zum Innehalten und zum genauen Schauen anregen.
Dieses Sehen des Sehens, das in der Analyse erwähnt wird, dass die Reflexionen auf Glas und Metall nicht nur Abbild sind, sondern auch subtil auf den Akt des Malens selbst, auf die subjektive Wahrnehmung verweisen, das finde ich nach wie vor einen sehr starken Gedanken.
Ja.
Das Bild beobachtet uns quasi dabei, wie wir es beobachten.
Eine schöne Formulierung, ja.
Wer war denn dieser Karl Schuch eigentlich genauer? Man muss zugeben, er ist heute vielleicht nicht so präsent im allgemeinen Bewusstsein wie einige seiner Zeitgenossen. Wo ordnen wir ihn und dieses Werk kunsthistorisch ein?
Karl Schuch, geboren 1846 in Wien, gestorben 1903 in Venedig, war ein österreichischer Maler, der eine sehr interessante und eigenständige Position im Spannungsfeld zwischen Realismus und der aufkommenden Moderne einnimmt.
Mhm.
Ein wichtiger Punkt, er stammte aus einer wohlhabenden Familie und war finanziell unabhängig. Das gab ihm die Freiheit, seinen eigenen künstlerischen Weg zu gehen, ohne auf den Geschmack des Publikums oder Aufträge angewiesen zu sein. Er konnte experimentieren.
Das ist natürlich ein Vorteil. Und welche Einflüsse waren prägend für ihn?
Er reiste viel, lebte in München, Brüssel, Paris, Venedig. Wichtige Impulse kamen sicherlich vom französischen Realisten Gustave Courbet, der ja für seine ungeschönte Darstellung der Wirklichkeit bekannt war.
Klar.
Und ganz entscheidend war der Kontakt zum sogenannten Leipel-Kreis in München. Das war eine Gruppe von Malern um Wilhelm Leipel, die sich ebenfalls einer sehr genauen, oft fast altmeisterlich wirkenden, aber unidealisierten Wirklichkeitswiedergabe verschrieben hatten. Denk an Maler wie Wilhelm Trübner oder Hans Thoma.
Ah ja, der Leipel-Kreis, genau. Und Schuchs eigener Stil, der sich daraus entwickelt hat, was macht ihn unverwechselbar?
Sein Stil ist geprägt durch diese unglaublich präzise, fast wissenschaftlich anmutende Beobachtung der Natur und der Dinge. Seine Bilder haben oft eine gewisse Ernsthaftigkeit, manchmal auch eine unterschwellige Melancholie in der Stimmung.
Mhm. Die Melancholie hattest du ja schon erwähnt.
Ja, und technisch ist es eben diese meisterhafte Tonmalerei, von der wir ausführlich gesprochen haben. Es geht ihm um die subtilen Werte von Licht, Schatten und Farbe, die die Materialität und das Volumen der Dinge definieren. Er sucht nicht die große Erzählung oder die dramatische Inszenierung, sondern die Wahrheit im Detail des Sichtbaren.
Und das Bild, über das wir sprechen, Stille Leben mit Äpfeln, Weinglas und Zinnkrug, wann ist das entstanden?
Das Werk datiert um 1876. Es gehört damit in seine frühe Reifezeit, in der er sich intensiv mit dem Stillleben auseinandersetzt und seine Meisterschaft in der Tonmalerei entwickelt. Es zeigt schon eine erstaunliche Konzentration und eine intensive Auseinandersetzung mit den fundamentalen Problemen der malerischen Darstellung. Wie gebe ich Volumen wieder? Wie verhält sich Licht auf verschiedenen Oberflächen? Wie schaffe ich Raum?
Und interessant ist ja auch der Vergleich, der manchmal gezogen wird, zu Cézanne.
Ja, genau. Man sieht hier schon, auch wenn die Stile sehr unterschiedlich sind, eine gedankliche Nähe zu dem, was Paul Cézanne etwa zur gleichen Zeit in Frankreich im Stillleben erforschte.
Dieses bohrende Interesse.
Ja, dieses bohrende Interesse an der Struktur der Dinge, am Volumen, an der Beziehung zwischen Farbe und Form, an der Reflexion des Lichts auf der Materie. Beide Künstler nutzten das Stillleben als eine Art Laboratorium für grundlegende malerische Fragen.
Verstehe.
Das Bild hängt übrigens, falls du es mal im Original sehen möchtest, in der neuen Pinakothek in München.
Gut zu wissen.
Man muss auch den größeren Kontext sehen. Im späten 19. Jahrhundert erlebte das Stillleben als Gattung eine enorme Aufwertung. Es war nicht mehr nur eine untergeordnete Übung oder rein dekoratives Beiwerk für Speisesäle.
Sondern
Künstler wie Schuch, aber auch Fantin-Latour oder eben Cézanne erkannten das Potenzial des Stilllebens als Experimentierfeld für die Erforschung von Wahrnehmung, Licht, Farbe und Materialität. Es wurde zu einer autonome, hoch angesehene Form künstlerischer Aussage, in der sich die Moderne ankündigte.
Mhm.
Schuch steht dabei spannend zwischen der französischen Tradition, die oft stärker auf Farbe und Form fokussiert war, und dem deutschen Realismus Leibelscher Prägung mit seiner Betonung von Stofflichkeit und Detailtreue. Er tastet sich an die Moderne heran, aber, und das ist wichtig, er gibt die Gegenständlichkeit nie auf. Seine Malerei bleibt immer fest an die sichtbare, erfahrbare Welt gebunden.
Okay, wenn wir das jetzt alles zusammenfassen, wie würdest du die Essenz dieses Bildes beschreiben? Was nimmt man mit, gerade wenn man es vielleicht nur durch unsere Beschreibung kennengelernt hat und jetzt neugierig geworden ist?
Für mich ist es zuallererst eine Hommage an das Sehen selbst. Eine eindringliche Aufforderung, genau hinzuschauen.
Ja.
Schuch zwingt uns durch seine unglaublich präzise, aber gleichzeitig völlig unaufdringliche Wiedergabe des Alltäglichen dazu, unseren eigenen Sehprozess zu reflektieren. Wie nehmen wir Licht wahr? Wie modelliert es Formen? Wie unterscheiden wir durch das Sehen allein glatte von rauen, weiche von harten Oberflächen?
Mhm.
Die eigentliche Spannung des Bildes liegt nicht in einer erzählten Handlung, sondern in dieser vibrierenden Stille, im Raum zwischen den Dingen, in den unendlich feinen Übergängen von Licht zu Schatten, von Glanz zu Mattheit.
Das finde ich eine sehr überzeugende Interpretation, dass man durch die Auseinandersetzung mit diesem Bild, sei es im Museum oder eben durch so ein Gespräch darüber, lernt, selbstbewusster und genauer wahrzunehmen.
Genau.
Das ist ja heute in unserer Zeit der visuellen Reizüberflutung, wo wir oft nur noch über Bilder hinweg scannen, eine fast vergessene Fähigkeit.
Absolut. In einer Kultur, die das Alltägliche oft als banal, uninteressant oder austauschbar abtut, erinnert uns ein Werk wie dieses an die Schönheit, die Komplexität und ja auch die Würde, die im Gewöhnlichen liegen kann.
Schön gesagt.
Es lehrt uns, dass die Welt und eben auch ein Kunstwerk Zeit, Geduld und einen ruhigen Blick braucht, um sich zu erschließen, um wirklich gesehen zu werden. Das ist ein starker Kontrapunkt zur heutigen Bilderflut und Schnelllebigkeit. Es ist eine Einübung in die Langsamkeit und die Konzentration des Blicks. Eine echte Schule des Sehens.
Das war wirklich eine intensive Auseinandersetzung mit nur einem einzigen Gemälde von Karl Schuch. Es ist doch immer wieder erstaunlich, wie vielschichtig so eine auf den ersten Blick einfache, stille Szene sein kann, wenn man sich die Zeit nimmt, sie zu entschlüsseln und die richtigen Fragen zu stellen.
Und das Schöne ist ja, dass die Interpretation nie ganz abgeschlossen ist. Selbst bei einem so gründlich analysierten Werk kann man immer wieder neue Perspektiven finden.
Mhm.
Eine Sichtweise, die mir während unseres Gesprächs noch stärker bewusst wurde und die vielleicht etwas unkonventioneller ist. Man könnte den Tisch als eine Art minimalistische Bühne betrachten.
Eine Bühne? Das ist ein spannendes Bild. Und wer sind die Akteure?
Ja, der Tisch als Bühne. Das weiße Tuch wäre dann der Bühnenboden oder vielleicht ein Vorhang, der den Blick freigibt.
Okay.
Glas, Krug. Aber der eigentliche Hauptdarsteller, der die Szene bestimmt und zum Leben erweckt, ist das Licht, das von links einfällt wie ein Scheinwerfer. Die Objekte sind dann nicht mehr nur passive Dinge, sondern sie agieren auf dieser Bühne. Sie fangen das Licht ein, sie werfen Schatten, sie spiegeln sich gegenseitig und ihre Umgebung. Sie behaupten ihren Platz und ihr Volumen im Zusammenspiel mit diesem Licht. Es ist ein stilles, aber intensives Drama der Wahrnehmung, das sich da vor unseren Augen abspielt.
Der Tisch als Bühne und das Licht als Regisseur. Das gefällt mir außerordentlich gut als Abschlussgedanke. Eine Metapher, die man mitnehmen kann, nicht nur für dieses Bild, sondern vielleicht auch für andere Kunstwerke oder sogar für die Betrachtung unserer eigenen alltäglichen Umgebung.
Genau.
Was siehst du, wenn du das nächste Mal bewusst die Gegenstände auf deinem Tisch im Licht betrachtest? Wer spielt da welche Rolle?
Eine gute Frage zum Mitnehmen.
Mit dieser Frage, dieser Anregung zum Weitersehen entlassen wir dich für heute. Bis zur nächsten gemeinsamen Entdeckungsreise.
Bis zum nächsten Mal.
Das war
Deep Dive Art,
dein KI-Kunst-Podcast.
Ich danke dir.
Schön, wie wir wieder generiert wurden.
Stimmt. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.